Der Tübinger Autor Moritz Hild ist bei uns. Hallo.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Du wirst über deinen im März veröffentlichten Roman Nach der Parade sprechen und auch ein bisschen daraus lesen. Und schön ist auch, dass du Musik mitgebracht hast, die gut zum Roman passt oder damit verbändelt ist. Was ist denn der erste Song?
Der erste Song ist eine typische Brassband aus New Orleans, die Rebirth Brass Band, und der Song heißt Feel Like Funkin' It Up.
Und warum New Orleans gut zum Roman passt, erfahrt ihr dann danach. Like Funking It Up von der Rebirth Brass Band. Und der Tübinger Autor Moritz Hild hat dieses Lied mitgebracht, um heute seinen Roman Nach der Parade vorzustellen. Und gerade wolltest du noch Trivia zu diesem Song raushauen, dann habe ich gesagt, nein, mach das erst, wenn wir on air sind.
Ja, das Schöne daran ist, an der Fassung, die wir gerade gehört haben, dass man so ein bisschen das Straßengeräusch hört und die Leute im Hintergrund. Und das ist deswegen besonders oder sehr passend, weil diese Brassbands Teil einer ganz alten Tradition sind in New Orleans, eine von vielen speziellen Traditionen dieser Stadt. Es gibt nämlich jeden Sonntag in der Stadt eine Parade, die 4 Stunden lang durch die Straßen zieht, und 4 Stunden lang spielen diese Bands Musik, solche Art von Musik, und die Leute tanzen bei so ziemlich jedem Wetter über eben 4 Stunden lang jeden Sonntag in dieser Stadt irgendwo. Und eine der schönsten Dinge, die einem passieren können, ist, dass man zufällig in so eine Parade gerät.
Und was hast du mit New Orleans zu tun?
Ich selbst bin ein großer Fan der Stadt, oder man könnte auch sagen, ich bin ihr heillos verfallen. Ich war in der Zwischenzeit 7-mal dort, habe dort auch länger gelebt. Und es wird jedes Mal schwerer, von dort wieder wegzukommen. Und deswegen ist es vermutlich auch nicht allzu überraschend, dass mein erster Roman dort spielt.
Was machst du außer Bücherschreiben?
Was ich außer Bücherschreiben mache?
Ja.
Ich bin von Haus aus ausgebildeter Philosoph. Ich habe in Tübingen und Freiburg studiert und dann in Tübingen auch meine Doktorarbeit geschrieben und arbeite gegenwärtig in einem Forschungsprojekt zur Philosophie des guten Lebens.
Das klingt auf jeden Fall schön, und zum guten Leben gehört es ja, Bücher zu lesen, also auf jeden Fall meiner Meinung nach. Du hast gesagt, dein erster Roman handelt von New Orleans. Worum geht es denn genau?
Es ist die Geschichte von, also der Roman heißt Nach der Parade. Es ist die Geschichte von Frank Baumann, der ist 42 und begleitet seine Frau nach New Orleans. Seine Frau ist recht erfolgreiche Professorin an der Uni, und die hat von einer Universität in New Orleans ein einjähriges Forschungsprojekt bekommen, wo sie dorthin gehen kann und dort forschen, und die zahlen auch einen mitreisenden Partner. Und der Frank Baumann, der Protagonist, denkt, Mensch, das ist großartig, ich komme mit, habe ein Jahr lang dort keine Verpflichtungen, bin in einer fremden Stadt und kann endlich das tun, was ich schon seit so langer Zeit nicht hinbekommen habe, nämlich seinen Roman zu Ende zu schreiben. Das ist ein Projekt, das er schon seit seinen 20ern hat, und es kommt aber nicht so recht voran, und denkt, in diesem Jahr in New Orleans wird er es schaffen. Mein Roman Nach der Parade spielt an 3 Tagen, an deren Ende Mardi Gras steht, der Höhepunkt des Karnevals, und in den 3 Tagen passiert dem lieben Frank Baumann so einiges, und am Ende fliegt ihm mehr oder weniger sein gesamtes Leben um die Ohren.
Wir werden nachher auch noch Ausschnitte daraus hören und auch noch genauer drüber sprechen. Jetzt wollen wir erstmal drüber sprechen. Am Wochenende ist Bücherfest, zumindest falls ihr die Live-Sendung hört, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn wenn ihr die Wiederholung am Montag hört, dann habt ihr das Bücherfest schon miterlebt oder verpasst. Ich hoffe, miterlebt. Aber falls ihr jetzt gerade am Mittwoch zuhört, dann zückt eure Terminkalender, denn am Samstag, den 6. Juli um 17 Uhr im Innenhof des Bürgerheims, das ist hinter dem Bürgeramt, da liest der Moritz Hild aus seinem Roman, und es gibt Live-Musik. Erzähl mal ein bisschen, was ist da geplant?
Ja, das ist eine Lesung der etwas anderen Art und ist so insofern auch, glaube ich, für jeden empfehlenswert, der den ganzen Tag schon auf dem Bücherfest verbracht hat, weil es was Neues ist. Wir werden Musik machen und ich werde lesen. Die Musik steuert das Barrelhouse Blues Duo bei und 50% dieses Blues Duos bin ich. Und wir werden versuchen, eben ein bisschen Musik aus New Orleans zu machen und die Passagen aus meinem Buch damit in Beziehung stellen.
Glaubst du, dass du als Person, die zwar in New Orleans gelebt hat, aber nicht daherkommt, New Orleansche Musik machen kannst?
Ich glaube, was es braucht in jeder Form von Kunst, ist Begeisterung dafür und ist der Versuch, irgendwas zu machen, was Spaß macht und was man von Herzen macht. Und die Musik, vermutlich hat schon jeder, der Keyboard gelernt hat, New Orleans Musik gemacht. Eins der klassischen Lieder aus New Orleans ist Oh, When the Saints Go Marching In. Das ist eine der großen Hymnen der Stadt nach wie vor. Da heißt die Musik, es ist eigentlich, lass mich anders antworten. Ich glaube, es ist schwer, irgendeine Form von Jazz, Blues, Rock, Rock'n'Roll zu machen, die nicht in irgendeiner Form New Orleans Musik ist, weil das ist der Ort, an dem das alles begonnen hat und wo das bis heute in der Form fortgeführt wird und weiterlebt, die ich so noch nirgendwo auf der Welt erlebt habe.
Was macht das Barrelhouse Blues Duo genau? Also erzähl mal ein bisschen über euch.
Wir sind eine Tübinger Band, die in der Zwischenzeit nicht mehr ganz so häufig spielen. Also deswegen freue ich mich umso mehr, dass das jetzt am Samstag stattfinden wird. Und wir versuchen normalerweise den ganz frühen akustischen Blues zu spielen, also der Blues der 10er und 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Wir spielen fast ausschließlich Akustik. Meistens spiele ich Resonator-Gitarre, aber wir haben auch Ukulele, Mandoline, Kazoo und Mundharmonika mit dabei und versuchen so ein bisschen diese Musik zu spielen, getrieben vor allem davon, dass uns diese Musik unheimlich viel Spaß macht und es unheimlich schön ist, diese Musik zu spielen.
Was für ein Lied hast du heute mitgebracht?
Ja, ich sagte vorhin, dass Oh, When the Saints eine der großen Hymnen der Stadt ist, der berühmteste und eindrucksvollste, zumindest für mich eindrucksvollste Blues der Stadt, den fast jeder Musiker dort in der einen oder anderen Form aufgenommen hat, ist St. James Infirmary. Wir hören jetzt, glaube ich, die Fassung des Barrelhouse Blues Duos.
It was down in old Joe's bar room, in the corner by the square. The usual crowd was attending, and Big Joe McKenny was there. He was standing by the doorway. His eyes were bloodshot red. He turned to the crowd around him. These are the very words that he said. What did he say, Mo?
Said, I went down to the St. James Infirmary, and I saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so young, so fair. Let her go, let her go, God bless her, wherever she may be. She may look the whole wide world over, she never finds another man like me. I die, I want y'all to bury me. High class Stetson hair. Get a $60 gold piece on my watch chain, so the boys know I died standing there. Get six gamblers to be my pallbearers, the poorest girl to sing me a song. Get a red hot brass band, so we can second line.
Another shot of booze. And if anyone should ever ask you, I got the St. James Infirmary Blues.
Gehört und davon ist Moritz Hild bei uns zu Gast und er wird aus seinem Buch Nach der Parade lesen.
Frank Baumann war am Morgen mit dem festen Entschluss aufgewacht, sich ein Notizbuch zu kaufen. Ein kleines würde es sein, am liebsten liniert und mit schwarzem Ledereinband. Wichtig war aber vor allem, dass es in seine Hemdtasche passte, denn von heute an würde er es immer bei sich tragen. Mit der dampfenden Kaffeetasse in der Hand trat er durch die Wohnungstüre hinaus auf den Hausflur, der sich zum Innenhof des Apartmentkomplexes hin öffnete. Baumann stellte sich an das Geländer, dessen blaue Farbe in rissigen Flocken von den Streben blätterte. Ein paar der Flocken lagen verstreut auf dem grauen Betonfußboden. Sie knackten trocken unter seinen cremefarbenen Segeltuchschuhen. Unten machte der Pool leise, gurgelnde Geräusche. Drei Palmen säumten ihn wie vergessene, sich selbst überlassene Wächter. Ihre langen, grünen Blätter hoben sich behäbig in der kühlen Brise, die Baumann auch spüren konnte und die ihm zwischen die Knöpfe seines Hemdes drang. New Orleans gab sich aufgeräumt an diesem Februarmorgen, als gelte es, auf einen Fremden einen guten Eindruck zu machen. Baumann fand, dass er nach 6 Monaten kein Fremder mehr war. Anders als seine Frau Eva mochte er die feuchte, laszive Trägheit, mit der sich die Luft hier an manchen Tagen schwer auf die Stadt legte. Und er mochte den tiefen, erdigen Geruch des Mississippi, der, wenn das Wetter umschlug, vom Damm her in die Straßen quoll und dann unter den Baumkronen der gewaltigen Eichen hing und zwischen den eigensinnigen Ästen der Kräusel mürten. In diesem Geruch war etwas Unergründliches, hatte Baumann schon oft gedacht, etwas, das er selbst bislang noch nicht so recht in Worte fassen konnte. Einmal, nach einem seiner Spaziergänge, hatte er versucht, es seiner Frau zu beschreiben. Aber die hatte nur gelächelt und den Kopf geschüttelt. In der Nacht hatte es gewittert. Baumann war aufgestanden, um ein Handtuch unter das Fenster zu legen. Irgendwo am Rahmen war eine undichte Stelle in der Holzwand. Nach dem ersten starken Regen im vergangenen Sommer, nur wenige Tage nachdem sie eingezogen waren, hatte Baumann am nächsten Morgen über eine Stunde lang das Wasser mit einem löchrigen Stofflumpen, den er in einem der Schränke gefunden hatte, aufgewischt. Auf dem Parkett waren unförmige Flecken zurückgeblieben, ein größerer, zu dem mehrere kleine in einem versprengten Abwärtsbogen hinführten. Wie seine Frau bemerkt hatte, sahen sie in ihrer Größe und Anordnung den Hawaii-Inseln erstaunlich ähnlich. Sie hatten vorgehabt, während des gemeinsamen Jahres in den USA dorthin zu fliegen. An jenem Morgen hatten sie beschlossen, die Flecken als ein gutes Omen zu nehmen. Wenn Baumann heute die Flecken sah, dachte er nicht an Hawaii und auch nicht daran, wie unwahrscheinlich es inzwischen geworden war, dass sie es noch dorthin schaffen würden. Die Flecken waren ihm auf eine eigenartige Weise lieb geworden, denn sie erinnerten ihn an jene Unbeschwertheit, die in ihm gewesen war während der ersten Wochen in New Orleans. Und außerdem würden sie bleiben, lange nachdem er wieder zurück in Deutschland sein würde. Spuren zu hinterlassen, so klein sie auch sein mochten, war Baumann schon immer wichtig gewesen.
Das war der Anfang von Nach der Parade, gelesen vom Autor Moritz Hild. Und ja, da ist dieser Frank Baumann und der will sich ein Notizbuch kaufen, weil es ihm schon seit Jahren super wichtig ist, einen Roman zu schreiben. Das ist ja so richtig so eine fixe Idee bei ihm. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Ich war 14 und hatte damals eine Freundin, die mir erzählt hatte, dass sie eine Geschichte geschrieben hat und mit der habe ich mich mehr darüber ausgetauscht, welchen Stephen King-Roman wir gerade gelesen haben, weil sie mochte Stephen King sehr gerne und ich auch. Und sie hatte irgendwann erzählt, nee, sie hat jetzt eine Geschichte geschrieben, die so ähnlich ist wie das, was Stephen King macht. Und dann dachte ich mir, Mensch, irgendwie, das kann ich doch auch. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Und so bin ich zum Schreiben gekommen. Ich habe dann als Jugendlicher einiges geschrieben und dann interessanterweise, als ich angefangen habe zu studieren, vollkommen damit aufgehört. Und erst während meiner Arbeit an der Doktorarbeit gemerkt, dass da eine Leerstelle in meinem Leben ist, dass es da irgendwas mal gab, was da war, was jetzt nicht mehr da ist und was plötzlich, wie es manchmal ist mit den Dingen, die einem fehlen, wo man erst sehr spät irgendwann begreift, was es eigentlich ist, das einem fehlt. Und so bin ich wieder zurückgekommen, habe dann wieder angefangen, langsam begonnen, so kleinere Skizzen zu schreiben, Kurzgeschichten zu schreiben und irgendwann war ich dann so weit, dass ich gedacht habe, ich würde es gerne probieren, einen Roman zu schreiben.
Dieser Topos des verzweifelten Autors ist ja schon so ein klassisches Thema. Wie ist die Idee zu deinem Roman in dir herangereift?
Der Baumann ist kein verzweifelter Autor, das muss man dazu sagen. Und das ist auch was mir wichtig ist. Der hat dieses Projekt und ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist eine fixe Idee. Und gleichzeitig ist er erstaunlich wenig verzweifelt dafür, dass er schon lange daran arbeitet. Der Baumann ist ein zuversichtlicher Typ, glaube ich, und einer, der sehr offen in die Welt geht, der auch sehr interessiert an der Welt ist. Also ist gerade nicht der klassische Künstlertyp, die wir alle kennen, die irgendwie so völlig idiosynkratisch immer wieder davon reden, dass sie diesen Roman schreiben und sich von uns für nichts interessieren. Das ist er gerade nicht. Sondern es ist ein sehr offener, ein sehr sensibler Mensch, ein sehr zuversichtlicher und optimistischer Typ. Und gleichzeitig hat er diese fixe Idee und möchte das machen. Wie bin ich auf die Idee dafür gekommen? Ich weiß es nicht. Ganz genau. Ich weiß, dass ich irgendwann einmal zwei Freunden beim Abendessen, da war ich dann mutig genug, habe ich davon erzählt, was ich mir vorstelle. Und in dem Gespräch oder nach dem Gespräch saß ich abends noch da und dachte, Mensch, eigentlich habe ich die Geschichte damit vor Augen. Also es ergab sich relativ natürlich, dass sie in New Orleans spielen wird. Und die anderen Dinge haben sich so eins ums andere ergeben. Aber es war kein bewusster Prozess.
Was glaubst du, warum ist es dem Baumann so wichtig, diesen Roman zu schreiben?
Wir alle haben Dinge in unserem Leben, die uns sehr wichtig sind. Und das sind Dinge, die meistens mit unserer Selbstwahrnehmung zu tun haben, mit dem, was wir gerne wären oder auch was wir sind. Und der Roman ist, glaube ich, auch ein Roman über die Frage, wie gehen wir um mit den Dingen, die uns selber sehr wichtig sind. Und wie gehen wir um mit dem Umstand, den wir, glaube ich, auch alle kennen, dass wir der Meinung sind, manche Dinge sind uns sehr wichtig und irgendwann feststellen, das sind sie gar nicht mehr. Und die Frage ist, wer ist dann schief? Also habe ich meine Präferenzen verändert oder habe ich was aus den Augen verloren, was mir vielleicht doch wichtig war? Also es ist eine Frage oder ein Roman über die Frage, wie gehen wir mit den Dingen um, die uns wichtig sind und wie gehen wir damit um, wenn die nicht so ganz hinhauen?
Baumann hat ja auch spezielle Vorstellungen, wie dieses Romanschreiben zu geschehen hat. Gleich am Anfang kauft er sich ein Notizbuch und es wird später irgendwann erwähnt, dass er auf jeden Fall handschriftlich seine erste Fassung zu Papier bringen will. Machst du das auch?
Nee. Ich schreibe immer zuerst mit dem Computer, mit dem Laptop. Einfach, weil ich dachte früher tatsächlich wie der Baumann, ich muss das handschriftlich machen und bin aber viel zu ungeduldig dafür. Ich stelle dann viel zu schnell Text um und zerknüll dann das Papier und das ist einfach nur lästig und ärgerlich. Sondern ich mag es zu basteln mit dem Text am Anfang und deswegen, ich mag es zu basteln und ich mag es sehr schnell zu schreiben. Und diese beiden Sachen kann ich nicht per Hand in derselben Weise. Deswegen schreibe ich immer zuerst mit dem Computer. Was ich dann aber mache, ist, dass ich, und das ist der Teil, der richtig viel Spaß macht, das ist das Überarbeiten bei mir. Und da drucke ich mir die Sachen dann aus und überarbeite mit Hand und tippe das dann wieder ein. Also ich arbeite schon auch mit Hand, aber nicht die allererste Fassung.
Was mir gut gefallen hat, ist dieser Part, den du jetzt gerade auch gelesen hast, mit dem Spuren hinterlassen. Ich glaube, das ist was zutiefst Menschliches, dass man irgendwie so zeigen will, man war da und man hat existiert. Hast du Spuren in New Orleans hinterlassen?
Ich hoffe es. Ich glaube auch, es ist, wie du sagst, ich glaube, dass das Spuren hinterlassen ist was ganz Wichtiges, was wir alle in irgendeiner Form haben wollen. Mich interessieren besonders in den Texten, die ich schreibe, das merke ich jetzt mehr und mehr, Leute, die nicht zu Hause sind, die irgendwie unterwegs sind. Der Baumann ist unterwegs, der Baumann ist in New Orleans. Andere Figuren von mir sind irgendwie in anderer Form unterwegs, weil ich mag es, was passiert, wenn man unterwegs ist. Man ist nicht in der gewohnten Wohlfühlatmosphäre und man hat trotzdem noch viel von sich dabei, meistens mehr, als man eigentlich gerne hätte. Und trotzdem ist man in einer neuen Umgebung. Und in der neuen Umgebung fallen uns manche Dinge umso klarer auf, wie eben auch dieses Bedürfnis, Spuren hinterlassen zu haben. Ich glaube, ich habe Spuren hinterlassen in New Orleans. Und sei es nur, dass ich ein paar gute Freunde dort gefunden habe, die ich immer wieder gerne sehe und mit denen ich auch von hier aus in Kontakt stehe. Und vielleicht sind das sogar die effektivsten Spuren, die wir überhaupt hinterlassen können.
In der Textstelle, die du gerade gelesen hast, wurde ja schon angedeutet, dass es am Anfang dieser gemeinsamen Reise von Baumann und seiner Frau noch recht froh und optimistisch zuging. Warum hast du dich dafür entschieden, eine Zeit dieser Reise zu schildern, die dann vielleicht schon bedrückender ist?
Ja, es ist gut, dass du darauf hinweist, genau. Also der Roman, mein Roman spielt im Februar, der spielt zur Karnevalszeit, da ist die Hälfte der Zeit für Baumann und seine Frau Eva schon vorbei. Ich habe das gewählt, weil in diesen 3 Tagen, also mein Roman spielt ja nur an 3 Tagen, ich habe jetzt von den Sonntagmorgen habe ich gelesen und bis Dienstagabend geht die Handlung. Da verdichtet sich alles, da verdichtet sich der gesamte Aufenthalt von Baumann, da kommt viel wieder hoch und da passieren eben Dinge, die sein Leben umkrempeln oder zumindest das Potenzial zu haben, sein Leben umzukrempeln. Und mir hat die Idee gefallen, das ist was ich auch gerne mag, wenn ich selber Bücher lese, wenn die Handlung sehr kondensiert ist, wenn es nur ein paar Tage sind, an denen eigentlich alles Bedeutsame stattfindet. Und natürlich ist Konflikt immer interessanter literarisch anzugehen als die schöne Zeit, in der nichts passiert.
Bevor du die 2. Textstelle liest, hören wir noch mal ein Lied. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Sehr, sehr gerne. Wir hören jetzt, sehr passend eigentlich zu dem, was wir gerade besprochen haben, die inoffizielle Mardi Gras-Hymne, also die Karnevalshymne von New Orleans. Aiko Aiko heißt sie. Es ist ein Lied, das viele kennen werden. Wir hören es in der Fassung, in einer Solo-Fassung von Dr. John, der leider vor einem knappen Monat in der Zwischenzeit gestorben ist. Einer der großen Musiker der Stadt, den ich selber sehr, sehr bewundere immer noch. Und der in dieser Fassung zeigt, wie eindrucksvoll das klassische Boogie-Boogie-Piano, das vor über 100 Jahren eigentlich in war, heute auch noch toll gespielt werden kann.
Man wrote more hits than they got. This a little tune do every year in New Orleans at the Mardi Gras. Go to Jack and Mo Finande. Jack and Mo Finande. If you don't like now what the doctor say, Jack and Mo Finande.
Aiko Aiko habt ihr gehört von Dr. John und ihr hört die Wüstewelle 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und natürlich auch weltweit im Internet wüste-welle.de mit der Pfauenspinnerin und zu Gast Moritz Hild mit seinem Roman Nach der Parade.
Die zweite Passage, die ich jetzt lesen werde, ist, spielt Montagvormittag. Also wir sind jetzt am zweiten Tag und da ist der Baumann mit seiner Frau Eva unterwegs im Sumpf. Also um New Orleans herum ist überall Sumpfgebiet, das ist eine halbe Autostunde von New Orleans weg. Und da werden sie hingefahren von einem Kollegen von Eva, der heißt Eric, das ist ein amerikanischer Professor, der eben auch dort an der Uni arbeitet, den der Baumann ziemlich gut findet. Das ist so ein Typ, wo er denkt, der könnte vielleicht sein erster Freund werden hier in der Gegend. Und der hat eine Anglerhütte draußen im Sumpf und gibt ihnen mit seinem eigenen Boot eine kleine Tour durch diese Landschaft, die den Baumann sehr fasziniert, und wir sind jetzt auf dem Rückweg. Eric schlug auf einmal das Ruder hart ein. Mit einer scharfen Rechtskurve verließ das Boot den breiten Wasserlauf, auf dem sie schon seit geraumer Zeit gefahren waren. Die Himmelsrichtungen hatten sich für Baumann schon lange in den endlosen, jeder Kartografie trotzenden Windungen des Sumpfes aufgelöst. Zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, dass Eva und er hier draußen Eric vollständig ausgeliefert waren. Interessiert stellte er fest, dass ihn das nicht beunruhigte. Eva hatte ihren Sitzplatz vorne am Bug aufgegeben und stand jetzt still zwischen ihnen. Seitdem sie den Friedhof hinter sich gelassen hatten, hatte sie kaum gesprochen. Nur einmal hatte sie gesagt, es ist ein gefährlicher Ort, und sich dabei die Oberarme gerieben, als wäre ihr kalt. Natürlich ist er das, dachte Baumann, aber was Eva nicht verstand, war, dass genau darin eine ganz besondere, geheimnisvolle Schönheit lag. Doch er hatte nichts gesagt. Baumann fragte sich, ob es Eva ihm womöglich missgönnte, dass er sich so gut mit Eric verstand. Seit Eva bei ihnen am Steuerrad stand, schwiegen sie, und Baumann hatte das Gefühl, dass Evas Anwesenheit etwas damit zu tun hatte. Einige Biegungen weiter mündete der schmale Wasserlauf unvermittelt in ein halbkreisförmiges Becken. Umringt von Sumpfzypressen mit ihren schmalen braunen Stämmen und den flatterigen grünen Blättern stand ein mächtiger, abgestorbener Baum. Er überragte alle anderen Baumwipfel um ein weites, und seine langen, nackten Äste schienen die übrigen Bäume in einer gebieterischen Geste zurückzudrängen. Das knorrige, in sich gewundene grau-weiße Holz war über und über mit spanischem Moos behangen, dessen Stränge wie eine bizarre Dekoration den Baum noch toter wirken ließen. »Das ist der weiße Baum«, sagte Eric und schaltete den Motor ab. »Ein geheimer Treffpunkt, weit draußen im Sumpf, den nur wenige kennen.« »Und wer hat sich hier getroffen?«, fragte Eva. Sie klang müde und nicht sonderlich interessiert. »Schmuggler«, Leute, die für die richtige Summe eine ganze Menge taten. Ich weiß, dass sie während der Prohibition hier Moonshine umgeschlagen haben, schwarzgebrannten Whisky. Baumann spürte ein Prickeln oberhalb seiner Lendenwirbel. Er stellte sich vor, um wie viel bedrohlicher und zugleich mächtiger der Baum wirken musste, wenn man bei Nacht herkam. Nur der Schein von Fackeln, die an den toten Ästen leckten. Eva nahm die Kamera, die seit dem Friedhof über ihrer Schulter hing, und machte ein paar Aufnahmen. Sie blieb dabei an ihrem Platz stehen, ging nicht einmal in die Hocke. Der Auslöser klickte. Niemand sagte etwas. Dann war auch der Auslöser wieder still. Einen Moment lang, bevor Eric den Motor wieder anließ, das Boot wendete und sie sich auf den Weg zurückbegaben, herrschte um Baumann herum vollkommene Ruhe. In diesem Moment schloss er die Augen und lauschte. Er wollte so viel wie nur möglich aufnehmen. Das nervöse Rascheln der Blätter, das Schmatzen, mit dem das Wasser an den Bug des Schiffes und ans Ufer schlug, ein Baum ächzte im Wind. Weiter hinten glitt etwas aus dem Busch ins Wasser, und er hörte, wie kleine Wellen darüber zusammenschlugen. Trockene Äste knackten. Irgendwo rief ein Vogel, und Baumann dachte, er würde ihn vielleicht verstehen können, wenn er nur lange genug hierbleiben könnte. Und immer noch war da der süße Duft, der sich ihm entzog, sobald er sich darauf konzentrieren wollte. Wie alles hier draußen hatte auch er keinen Bestand. Baumann bedauerte es, dass sie nun umdrehen und zurückfahren würden. Vielleicht würde er irgendwann einmal wieder hierher kommen, vielleicht würde er sich sogar eine Hütte kaufen, ähnlich der, die Eric besaß. Oder er würde Eric besuchen und sie würden gemeinsam erneut und dann für längere Zeit in den Sumpf aufbrechen. Baumann hatte das untrügliche Gefühl, dass hier im Sumpf viel verborgen lag, was irgendwie auch mit ihm selbst zu tun hatte. Er würde zurückkommen und sich auf die Suche danach machen müssen. Er wollte das alles aufnehmen. Er wollte nichts davon vergessen.
In dieser Sumpfszene, also jetzt nicht in dem Part, den du gelesen hast, aber generell in dieser Sumpfszene, finde ich, war auch viel Auseinandersetzung mit Hurricanes oder Naturkatastrophen. Und ich finde, das hat sich auch so durch den ganzen Roman gezogen, dieses immer irgendwie der Natur ausgesetzt sein. Wie ist das? Ist das eine spezielle New Orleans-Sache?
Ja, also New Orleans ist in völlig abgefahrener Weise der Natur ausgeliefert. Das heißt, im Süden der Stadt läuft der Mississippi oder fließt der Mississippi. Das ist kurz bevor er sich in das Delta auffächert und dann in den Golf von Mexiko fließt. Und im Norden der Stadt gibt es einen großen See, der eigentlich Brackwasser aus dem Golf von Mexiko ist. Und im Frühjahr droht der Mississippi über die Ufer zu laufen und im Sommer drohen Hurricanes der Stadt über die 3 Monate der Hurricane Season. Und wenn die dort ans Ufer treffen, dann ist es der See, der die Stadt bedroht und die Stadt bewegt, also die Topografie der Stadt ist im Prinzip die einer Schale und die höchsten Punkte sind die Dämme zum Mississippi und zum See. Das heißt, die Stadt läuft einfach voll, wenn in irgendeiner Form Wasser hineinkommt. Das ist, hört man auch schon, das kriegt man auch schon mit, wenn es regnet. Es gibt dort, weil es ja schon subtropisch ist, Regengüsse, die unvergleichlich sind, selbst zu den härtesten Regengüssen, die es hier in Deutschland gibt. Also da kommt richtig schnell richtig viel runter. Und es ist ganz, ganz spannend, wenn man in der Stadt ist und dieser Regen beginnt, dann kommt ungefähr so eine Viertelstunde später ein neues Geräusch dazu. Und zwar ist es so ein ganz tiefes Surren oder Summen. Und das sind die Pumpen, die anlaufen, weil die gesamte Kanalisation der Stadt besteht im Prinzip nur aus einem ausgefeilten, raffinierten Pumpsystem. Das entscheidet, in welche Richtung das Wasser gepumpt wird. Weil wenn das nicht passiert, läuft die Stadt eben voll. Und das ist eine Stadt, die schon immer auch in dieser Form von der Natur bedroht war. Die wurde im 18. Jahrhundert gegründet von französischen Siedlern, weil das taktisch wichtig war. Das ist der südlichste Punkt des Mississippi, an dem man bauen kann, bevor eben das Delta beginnt. Und deswegen war es wichtig, militärisch wichtig, eben diesen Punkt gesichert zu haben. Und Frankreich hat dann da Siedler hingeschickt. Die wurden im Jahresrhythmus von Gelbfieberepidemien dahin gerafft. Dann kamen Hurricanes dazu. Also es ist eine Stadt, die an einem völlig unmöglichen Ort steht. Und es wird auch in meinem Roman, gibt es die eine Stelle, wo sich Eva und Eric darüber unterhalten, die wir gerade auch schon kennengelernt haben, über die Frage, ob es überhaupt ein Ort ist, in dem Menschen leben sollten. Aber genau diese ständige Bedrohung ist, glaube ich, in einer raffinierten Weise mit ursächlich für diese unbändige Lebenslust und Daseinsfreude, die in der Stadt herrscht, die in der Musik herrscht, die in einem in aller Form entgegenspringt, wenn man dort ist und die eine der Gründe ist, warum diese Stadt für mich nicht aufhört, so faszinierend zu sein.
Und was macht diese ständige Bedrohung mit deinem Protagonisten, dem Baumann?
Der Baumann ist einer, der, da hatten wir vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, der sehr offen ist für Wahrnehmungen und der vor allem ein sehr großes Faible hat für Dinge, die anders laufen, als sie zu Hause laufen. Und die Natur ist tatsächlich was sich in New Orleans auch im Alltag aufdrängt. Die Luft ist dadurch, dass sie meistens schwül ist. Wir kennen das hier auch, neulich hatten wir so einen ganz schwülen Tag hier. Vorgestern war das genau. Und wenn es ganz schwül wird, dann riecht die Luft besonders intensiv. Und das ist in New Orleans ganz häufig der Fall. Das heißt, die Luft, das Wetter ist dort sehr präsent und das beschäftigt den Baumann. Der Baumann hat keine Angst vor der Naturbedrohung, glaube ich. Das ist sowieso nicht der ängstliche Typ, interessanterweise. Aber es übt ein das Geheimnisvolle, das möglicherweise irgendwo lauernde, bedrohliche, das übt auf ihn ein besonders, ja, man könnte vielleicht sagen, so einen existenziellen Reiz aus. Und das sind Dinge, nach denen er sich sehnt, ja.
Und was, glaubst du, hat er da im Sumpf gesehen, was irgendwie auch sein Leben widerspiegelt?
Oh, ich weiß es nicht. Er sagt es uns ja nicht. Was ihm dort gefällt, vielleicht können wir das hinzufügen. Also ich weiß ja auch nicht mehr über den Baumann, als in dem Text drin steht. Und er macht es uns nicht ganz klar, aber es scheint, auch in der anderen Passage, die ich jetzt nicht gelesen habe, die im Sumpf spielt, das, was ihn zu beeindrucken scheint, ist, dass es eine Landschaft ist, in der die Dinge vollständig anders zu laufen scheinen, als wie er es gewohnt ist. Weil das ist eine Landschaft, wo man oft auch nicht sagen kann, ist das jetzt Wasser, ist das Land? Alle Tiere, die im Sumpf leben, müssen in beiden klarkommen. Die müssen sowohl im Wasser als auch im Land, auf Land leben können. Es ist unübersichtlich, das hatten wir gerade ja schon. Man verliert vollständig die Orientierung darin. Das ist ein weit verzweigtes Labyrinth. All das übt auf den Baumann den Reiz des Geheimnisvollen aus. Und vielleicht kann man das so sagen. Er wünscht sich, glaube ich, generell mehr Geheimnisvolles und Abgründiges auch in seinem eigenen Leben. Und eine der Sachen, die er feststellen muss in dem weiteren Verlauf des Romanes, ist, dass sein Leben und er selbst doch abgründiger ist, als er sich das selber vorstellt.
Bevor wir jetzt die dritte Textstelle hören und dann vielleicht auch noch kurz über Mardi Gras reden, gibt es noch ein Lied, das hast du auch mitgebracht?
Das ist ein man könnte sogar sagen ein Werbelied für die Musik in New Orleans. Das ist von Shamar Allen, ein Musiker, den ich auch kennengelernt habe. Das ist von seinem ersten Album und das Lied heißt Meet Me on Frenchman Street. Und Frenchman Street ist eine Straße am Rande des French Quarter, also am Rande der Altstadt in New Orleans. Und das ist eine sehr, sehr spannende Straße. Die kommt auch in meinem Roman ganz kurz vor. Das ist eine Straße, in der sich eine Musikkneipe an die andere reiht. Und in jeder dieser Kneipen ist den ganzen Abend über jeden Abend in der Woche Musik, meistens drei Bands pro Kneipe. Und das heißt, man kann sich einfach die Straße rauf und runter treiben lassen. Die allermeisten kosten keinen Eintritt. Man geht rein, trinkt ein Bier oder was immer man möchte oder eine Cola und geht wieder raus und trudelt in die nächste Kneipe. Und so kann man wunderbar ganze Wochen einfach nur auf dieser Straße abends verbringen. Shamar Allen und Meet Me on Frenchman Street.
On Frenchman Street von Shamar Allen. Leider habt ihr jetzt nur kurz reingehört, aber wir wollten noch eine dritte Leseprobe aus Nach der Parade. Leseprobe sagt man gar nicht, ne? Also ein drittes Lesestück von dem Autor Moritz Hild aus seinem ersten Roman Nach der Parade hören.
Ja, danke schön. Der dritte Teil ist Mardi Gras, das ist der Faschingsdienstag, der Höhepunkt des Karnevals, und da stolpert der Baumann rein. Die Nacht davor ist die Nacht, über die wir vorhin schon gesprochen haben, in der ihm alles so ziemlich um die Ohren fliegt. Alle Dinge, die er für fix und sicher in seinem Leben genommen haben, scheinen ihm aus den Händen zu bröckeln oder zwischen den Fingern hindurch zu rieseln. Und er verbringt den größten Teil der frühen Morgenstunden damit, ziellos durch New Orleans zu laufen, und ist jetzt gerade eigentlich auf der Suche nach einem Café, wo er was frühstücken kann. Baumann lehnte sich zum Verschnaufen an eine hohe Gartenmauer. Außerdem musste er einen Schnürsenkel neu binden. Während er sich zu seinem Schuh hinunterbeugte, begann plötzlich in der morgendlichen Stille direkt über ihm ein Vogel laut zu singen. Nach einer kurzen Pause ertönte die Vogelstimme erneut, doch diesmal klang sie völlig anders. Vorhin ein einzelner, langer und wie bei einer Frage nach oben gezogener Ton und jetzt mehrere kurz abgehackt hintereinander. Aufmerksam geworden, wechselte Baumann die Straßenseite. Der Vogel musste irgendwo tief in den Ästen der großen Magnolie sitzen, die hinter der Ziegelmauer aufragte. Er sah jedoch nur die fleischigen grünen Blätter des Baumes und die weißen Spitzen der Blüten, die bereits aus den noch geschlossenen Knospen hervorragten. Wieder sang der Vogel. Jetzt war es ein launiges Chirpen, und es kam eindeutig aus dem Baum. Baumann verharrte still. Einige Zeit später kam tatsächlich ein kleiner Vogel aus der Magnolie geflogen und ließ sich nach einem kurzen Bogenflug auf der Kante der Gartenmauer nieder. Er hatte ein unscheinbares, dunkelgraues Gefieder, eine auffallend helle Brust und war so groß wie eine Amsel. Baumann fiel der alte Mann im weißen Anzug wieder ein, der ihm an der Streetcar-Haltestelle auf der St. Charles Avenue von einem solchen Vogel erzählt hatte, einem Vogel, der den Gesang vieler anderer Vögel nachahmen konnte. »Es wird ein Mockingbird sein«, sagte Baumann nun laut, sich an den Namen des Vogels erinnernd. So sahen sie also aus. Überraschend gewöhnlich. Baumann wartete ab, welcher Gesang wohl als nächstes ertönen würde. Dabei beobachtete er den kleinen Vogel genau. Baumann war, als könnte er sogar sehen, wie die weiße Brust des Vogels schon anschwoll. Doch dann verharrte das kleine Tier in der Bewegung, wie um zu lauschen, wippte anschließend einige Male mit dem Kopf und verschwand dann in einem Sturzflug hinter der Gartenmauer. Baumann überlegte noch, was den Vogel wohl gestört haben mochte, als auch er es hörte. Da war etwas. Es kam die Straße hinauf, an der die Mauer abknickte. Ein Klappern und Rasseln. Dazwischen Rufe und ein eigenartiger Singsang mehrerer Stimmen. Und dumpfe Schläge wie gegen Holz, immer wieder. Baumann war nur wenige Schritte von der Straßenecke entfernt. Er rührte sich nicht. Die Geräusche kamen näher und sie wurden lauter. Plötzlich sah Baumann, wie eine Hand dorthin griff, wo eben noch der Vogel gesessen war, ganz oben auf der Oberkante der Gartenmauer, die doch weit über 2 Meter in die Höhe ragte. Noch ehe er sich fragen konnte, wie das möglich war, bog ein riesenhaftes Skelett um die Ecke. Wie dürre Knochen ragten die Enden von 2 hohen Stelzen unter der langen schwarzen Kutte hervor. Der Mann trug eine knochenweiße, zur Fratze verzerrte Totenkopfmaske, um die herum strähniges schwarzes Haar herabhing. Auf der schwarzen Kleidung war das darunterliegende Gerippe aufgemalt. Wild blickte er die Straße hinauf, als suchte er sie nach etwas ab. In dem Moment, in dem seine Augen diejenigen Baumanns streiften, spürte Baumann einen einzelnen Schweißtropfen, der ihm eiskalt neben der Wirbelsäule hinabrann. Der Knochenmann hielt einen hölzernen Stock in der Hand, eine Mischung aus Speer und Beschwörungsstab, an dessen Enden scharfspitzige Wildgeweihe angebracht waren. Die Stelzen ließen seinen Gang geschmeidig wirken, als würde er über den Boden gleiten. Hinter ihm tauchten noch weitere Knochenmänner auf. Sie gingen nicht auf Stelzen, glichen aber sonst dem ersten. Um die Hüfte hatten sie ausgefranste Lederschürzen. Runde Masken aus Pappmaché verdeckten wie Helme den gesamten Kopf. Einer von ihnen trug eine Maske, aus deren Seiten langgeschwungene Hörner herausragten, wie von einem texanischen Longhornrind. Sie hielten dicke Tierknochen in den Händen, an denen kleine Glöckchen hell gegeneinander schlugen. Baumann machte einen Schritt zurück und presste seinen Rücken fest an die kühle Wand hinter sich. Es half nichts, dass er sich wieder und wieder sagte, dass heute ja Mardi Gras war. Diese Erscheinungen waren anders als alles, was er kannte. »Hell is here«, konnte Baumann auf einem der Lederschürzen lesen, als die Skelette nahe genug waren. »You next« stand auf einer anderen. Die Hände waren ihm feucht und kalt, sein Atem ging flach. Immer wieder brach einer der Knochenmänner aus der Gruppe aus, um mit weiten Schritten die Stufen zu einem Hauseingang hinaufzuspringen. Dann trommelte er mit seinem Knochen mehrere Male laut gegen die Türe. Viele der Haustüren, an denen die Skelette schlugen, öffneten sich kurz darauf. Menschen traten hinaus und rieben sich verschlafen die Augen. Einige winkten, manche eilten stolpernd die Stufen von ihrer Veranda herab und schlossen sich dem kleinen Zug an, den der Knochenmännern, wie Baumann nun sah, mit einigem Abstand folgte. Von dort kam auch der treibende Klang. Baumann sah Schellen, Rasseln und Flaschen, auf die mit kleinen Holzstöcken geschlagen wurde. Allmählich ging sein Atem wieder gleichmäßiger. Als die Gruppe auf seiner Höhe war, schloss er sich hier an, ohne weiter darüber nachzudenken. Es dauerte nicht lange, bis er merkte, dass seine Schritte dem Takt der Instrumente folgten.
Die Zeit ist schon recht fortgeschritten, aber für eine Frage habe ich, oder haben wir vielleicht noch Zeit, oder haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Baumann sagt, diese Knochenmänner, die da ihn überraschen, sind anders als alles, was er bisher kannte. Er kommt ja aus Deutschland, hier gibt es auch Fasching. Wie unterscheidet sich Mardi Gras von dem hier bekannten Fasching?
Mardi Gras ist ähnlich wie der Karneval in Rio oder auch in Mexiko eine ganz, ganz eigene Tradition, ganz eigene Karnevalstradition. Und wie alles Karnevaleske geht es darum, alles auf den Kopf zu stellen für ein paar Tage. Der Mardi Gras in New Orleans beginnt schon Anfang Januar, wo es damit losgeht, dass erste Paraden an den Wochenenden durch die Straße ziehen und steigert sich dann. Und das ist spannend, wenn man zu der Zeit in der Stadt ist, merkt man, wie es plötzlich so vor allem in den letzten 2 Wochen, wo dann fast täglich Karnevalsparaden durch die Stadt ziehen, wie es zu vibrieren beginnt und die ganze Stadt dem auf den Höhepunkt zusteuernden Karneval entgegenfiebert. Und das hat dort, und das vielleicht fasst es vielleicht ganz gut zusammen, und das ist das, was Baumann da auch bei den Knochenmännern miterlebt, das hat dort eine fast oder durchaus schon religiöse Ernsthaftigkeit, mit der die Dinge da betrieben werden. Und das ist was, was zumindest ich hier von dem Fasching im Ländle nicht kenne.